Hallo und einen schönen Abend zum LoRa Magazin. Am Mikrofon begrüßen Sie
Tina Baginski
und Robert Valentin Hofmann. Es war eine der absoluten Konstanten in der arabischen Welt, dass die Assads Syrien seit über einem halben Jahrhundert mit eiserner Faust regieren. Über 50 Jahre bestimmte die Autokratenfamilie Assad das Geschick dieses Landes. Jetzt ist Assad nach Russland geflohen. Aber wie wird es in Syrien weitergehen? Niemand weiß es. Und jeder hofft.
Ich sag mal so, das ist eine Fantasie. Eine wunderbare Gelegenheit wäre, in ganz Nahost in einer internationalen Friedenskonferenz, vielleicht unter dem Dach der UNO, auch Israel dazu zu bringen, Frieden zu schließen mit seinen Nachbarn und eine Wirtschaftszone aufzubauen, wo Kooperation herrscht und wo die alten Grabenkämpfe beendet werden. Also eine komplette Neuordnung. Das finde ich interessant. Das wäre so eine Fantasie für eine Utopie, aber die wird sich wahrscheinlich nicht realisieren lassen.
Sagt Nahostkenner Christoph Steinbrink. Das Gespräch hören Sie zu Beginn unseres heutigen Magazins. An weiteren Themen haben wir für Sie Lösung gefunden. Die Stadtbibliothek mit der integrierten Münchner Volkshochschule am Harras bleibt. Projektion gegen den World LNG Summit. Protestaktion von Greenpeace gegen den weiteren Ausbau von Hafenanlagen für den Import von Flüssiggas. Panafrikanismo zur Internationalität des Panafrikanismus. Einheitsdesign der DDR auf die Spitze getrieben, der Dresdner Streetkünstler Milchmann. Sowie Weihnachtsgeschichte 1, der heutige Beitrag unserer LoRa Muppet Show. Und nun wünschen wir Ihnen ein interessantes LoRa-Magazin.
LoRa München auf der 92.4.
Montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Es war eine der absoluten Konstanten in der arabischen Welt, dass die Assads Syrien seit über einem halben Jahrhundert mit eiserner Faust regieren. Über 50 Jahre bestimmte die Autokratenfamilie Assad Millionen, nicht nur syrische Biografien. Es ist ein historischer Moment für alle Syrer und Syrerinnen, ob sie im Land sind oder zu den 12 Millionen zählen, die vor dem brutalen Regime in alle Teile der Welt geflohen sind. Was sie in den letzten Stunden in Syrien und Damaskus erleben, sind hochemotionale Szenen. Es sind vor allem die Szenen vor den Kerkern des Regimes, die besonders bewegen. Zellen wurden von den Rebellen aufgebrochen, hinter denen Menschen ungläubig auf die geöffneten Türen starren. Allen voran das berüchtigte Sednaya-Gefängnis, unter den Syrern auch bekannt unter dem Namen der Schlachthof. Kleine Kinder kommen aus den Zellen voller Frauen gelaufen. Sie haben in ihrem Leben nichts anderes als Assads Kerker gesehen. Die Lage in dem Land ist ungewiss. Hat der Chef der führenden Rebellengruppe Hayat Tahrir al-Sham Abu Muhammad al-Julani im Interview mit CNN nur Kreide gefressen oder will er wirklich einen geordneten Übergang für eine syrische Zukunft? Unser Nahostkenner Christoph Steinbrink versucht sich an einer ersten Einschätzung.
Ich habe natürlich auch nur, wie andere auch, die Nachrichten studiert. Ich bin sehr viel mit Le Monde unterwegs und Guardian und arabische Quellen, auch Al Jazeera. Und die Lage ist, wie du sagst, komplett unübersichtlich. Der Zusammenbruch, das Kollabieren dieses Assad-Regimes nach 50 Jahren bzw. 25 Jahren der Bashir ist dermaßen rasch gegangen, dass das viele überrascht hat. Aber das war vorauszusehen, weil die HTS, diese Hayat Tahrir al-Sham, hat genau den richtigen Moment erwischt. Russland ist nicht bereit gewesen, noch zu bomben, was sie vor 14 Tagen noch gemacht hat. Die haben einfach die Mannschaft nicht mehr, die Offiziere. Das wird alles verschlungen vom Ukraine-Krieg. Und ich denke, die Hisbollah, die ja unverbrüchlich an der Seite von Bashar Assad gestanden hat, ist dermaßen dezimiert worden durch die Angriffe der Israelis. Die sind kein wirklicher Militärfaktor mehr. Die sind zurzeit auf dem Rückzug, versuchen sich da in dem Alawitengebiet zu sammeln, ist bekannt geworden. Einige sind zurück nach Libanon, die wollen die dabei auch durchhaben. Und der Iran hat auch keine Möglichkeiten mehr einzugreifen. Das Sinnbild ist seine Botschaft in Damaskus, die eigentlich ein sehr historisches, schönes Gebäude ist. Die ist vollkommen in Brand gesteckt und geplündert worden. Das heißt, die Achse Iran, Assad, Libanon, Hisbollah ist zusammengebrochen. Das ist die eine Seite. Russland nicht mehr in der Lage, seine Verbündeten zu unterstützen. Und wir wissen eigentlich gar nichts über diesen Chef von der HTS, den Abu Mohammed al-Julani. Ich habe gesehen, das ist bei Guardian, Manchester Guardian auf der Homepage veröffentlicht worden, ein Video, was ihn zeigt in der großen Moschee in Damaskus. Gestern hat er eine Rede gehalten. Ich muss sagen, auch ich habe nur die Übersetzung gesehen. Das ist eine sehr moderate Linie. Der kommt ja ursprünglich aus der Al-Nusra-Front. Der hat sich in den letzten Jahren sehr gewandelt. Es gibt Leute, die sagen, das ist ein Chamäleon. Aber er hat in den letzten Wochen also ganz viel auch Kontakte geknüpft zu Russland. Man höre und staune. Es gibt sehr viel Kontakte zu den arabischen Staaten. Die Arabische Liga erwägt sozusagen Flankenschutz zu geben für die Veränderung. Und es gibt von ihm natürlich jetzt noch nicht einen fertigen Plan für den Wiederaufbau dieses komplett zerstörten Landes. Und ich sage mal, eine Sache, die ganz, ganz wesentlich sein wird für den Wiederaufbau, ist, dass die Fehler vom Irak nach dem Einmarsch der Amerikaner nicht wiederholt werden. Die Amerikaner und damals die gesamten bestehenden staatlichen Strukturen, die ja in ihren Grundlagen funktioniert haben, kaputt gemacht und haben gedacht, die ersetzen das durch eigene Leute. Und da hat der Julani auch relativ klug gesagt, er hat auch den Ministerpräsidenten gelassen, der ja von Assad eingesetzt worden ist. Und der ist ein Verhandlungspartner zur Zivilgesellschaft. Und das könnte sein, dass hier ein Stück mit Toleranz diese Fehler nicht wiederholt werden. Wenn dann da diese Strukturen zerstört werden, dann könnte eigentlich wieder so ein Vakuum entstehen. Und IS ist ja noch nicht tot, die haben noch Inseln. Ich habe eine Landkarte angeschaut, die zwar unbedeutend sind, aber das kann ja ganz schnell wieder aufflammen. Was ganz große Sorge macht, das gehört auch zu diesem Überblick, ist der kurdische Teil im Norden. Rein vom Staatsgebiet, die Kurden sind auch vorgerückt. Und sie haben zwei Grenzübergänge nach Irak geöffnet, dass sie jetzt wieder auch von außen zugänglich sind, wobei die Iraker heute die Grenzen dicht gemacht haben, weil sie nicht absehen können, was sich in den Grenzen tut. Da sind natürlich viele ehemalige Soldaten, Polizisten, Gefängniswärter aus der Assad-Zeit, die versuchen zu türmen. Und die nächste Grenze ist einfach die für sie erreichbar ist, der Irak. Also da ist auch ein Potenzial, was die Iraker sich nicht ans Bein binden wollen. Und noch vielleicht eine Sache, die ich spannend finde, das ist, es gibt verschiedene Filme jetzt über die Gefängnisöffnungen. Also die Verliese, wo zum Teil seit Hafez, dem Vater, schon Leute im Gefängnis modern und die Familien bei diesem, wie heißt das große Gefängnis da, das Sidnaya-Gefängnis an den Toren von Damaskus, das ist eines der schlimmsten Foltergefängnisse, die haben alle freigelassen. Das sind Filme, die gedreht worden sind von Leuten, die mit in das Gefängnis gegangen sind und diese völlig ausgemergelten Gestalten aus den Gefängniszellen geholt haben. Man sieht sie auf der Straße, Familien, die angereist sind, weil sie dachten, vielleicht ist doch noch ein Bruder, ein Vater, eine Schwester gerettet worden, hat überlebt. Man sieht Aufnahmen von kleinen Kindern. Das ist unglaublich, die Brutalität, mit dem dieses Regime geherrscht hat. Und die Freude darüber ist natürlich ganz groß. Ich sage mal so als Grundgedanke, es ist ein völliges Fragezeichen, in welche Richtung sich das weiterentwickeln wird. Ich bin ein bisschen verärgert über so deutsche Politiker, die jetzt hier sagen, wir müssen das begleiten und so. Das haben wir ja schon bei Tunesien gehört und bei Ägypten. Das hat dann nicht stattgefunden. Und ich denke, wir sollten die Finger davon lassen und das der UNO überlassen und der Arabischen Liga, wie dieser Aufbau neu gehen wird. Eine große Frage stellt sich natürlich für alle syrischen Flüchtlinge. Wir haben etwa 5 Millionen im Ausland. Davon 1 Million in Deutschland, die haben gestern natürlich Jubelfeiern gemacht in Berlin, Essen, Gelsenkirchen, wo die ihre Zentren haben. Aber auch in Jordanien und in Libanon ist die Freude natürlich groß. Wir haben aber auch, das dürfen wir nicht vergessen, 6 Millionen Binnenflüchtlinge.
Die Situation im Irak könnte vielleicht nicht eintreten. Das war ja durch die USA eine ausländische Macht, die das gewonnen hat. Aber ich denke eher an Libyen.
Ja, die Frage ist, Libyen ist ja komplett zerfallen in seinen staatlichen Strukturen. Da hat man sie auch kaputt gemacht durch die Invention des Westens. Ich habe jetzt Irak zitiert, weil hier ganz bewusst von den Bremer damals, also man gedacht hat, man muss mit dem Baath-Regime abbrechen und die wegputzen. Und man hat nicht gemerkt, dass man damit ein Vakuum schafft. Du hast recht, das andere Beispiel ist tatsächlich Libyen, das ist vielleicht noch ein Stück näher, weil hier auch komplett eine staatliche Struktur, die aber schon marode war, unter Gaddafi kaputt gemacht worden ist und dann ganz schnell gekapert worden ist von den verschiedenen politischen Fraktionen. Und wir kennen ja diese Szenarien, die dann ablaufen. Der erste Schritt ist Zerfall der Struktur. Das zweite ist Gruppen übernehmen, deren Existenz wir zum Teil die gar nicht kennen. Manche aus dem islamistischen Lager, andere aus anderen Lagern. Und dann kommen ganz schnell die ausländischen Interventionen, weil dann das natürlich zum Kampfplatz wird von Interessen, die nicht mehr vom Land selber sozusagen gesteuert werden. In Syrien haben wir ja auch, wir haben Iran, wir haben Russland, wir haben die Türkei als mächtigen Player, wir haben die Golfstaaten, die da finanziert haben. Und man darf nicht vergessen, Israel bombt fröhlich jetzt vor sich hin, hat da keinen Gegenwehr mehr zu befürchten und versucht jetzt noch die letzten Munitionslager und was sie sonst als Argumente vorbringen, flachzulegen. Und sie haben eigentlich den Himmel, die Himmelhoheit über Syrien, nicht? Das ist was Destabilisierendes. Also insgesamt ist die Frage, ob diese Truppe von dem Mohammed al-Julani in der Lage ist, in einer Kooperation mit den bestehenden Strukturen, zum Beispiel dem Ministerpräsidenten, in irgendeiner Form eine erste Skizze zu machen, wie man den Übergang regelt. Er hat zum Beispiel erlassen, dass nicht geplündert wird. Er hat gesagt, ich will nicht, dass meine Soldaten Gewalt begehen, gegen auch wen immer. Er hat Sicherheitsgarantien gegenüber den Minoritäten, das ist ja für Syrien ein ganz großes Problem, von Drusen, Christen und wer alles noch in diesem Land lebte, dass die eine Garantie haben. Aber was der Wert dieser Garantien ist, das ist im Momentan nicht abzuschätzen. Nicht? Also ganz viele Fragezeichen und ich meine, die Amerikaner, weil du die eben nanntest, die haben ja gesagt, wir bleiben in den kurdischen Gebieten, aber gegen den Erdogan machen sie auch nichts. Man müsste eigentlich jetzt den Erdogan von der NATO einhegen, dass der da oben nicht seinen Privatkrieg in den eroberten Gebieten führt. Der Erdogan hat natürlich ein ganz gesteigertes Interesse, die 3 Millionen Flüchtlinge wieder zurück ins Land zu kriegen, damit das als Belastung für sein Land entfällt. Aber er müsste mit dem Krieg gegen die Kurden aufhören. Eigentlich ist, wenn man, ich sag mal so, das ist jetzt eine Fantasie, eine wunderbare Gelegenheit wäre, in ganz Nahost in einer internationalen Friedenskonferenz, vielleicht unter dem Dach der UNO, auch Israel dazu zu bringen, Frieden zu schließen mit seinen Nachbarn und eine Wirtschaftszone aufzubauen, wo Kooperation herrscht und wo die alten Grabenkämpfe beendet werden. Also eine komplette Neuordnung. Das finde ich interessant. Das wäre so eine Fantasie für eine Utopie, aber die wird sich wahrscheinlich nicht realisieren lassen.
Es bleiben also Utopie und Fragezeichen.
Soweit Nahostkenner Christoph Steinbrink mit seiner ersten Einschätzung der Situation in Syrien.
Die Nachrichten bei Lora München.
Die Meldungen im Überblick. DB Cargo will 5.000 Jobs abbauen. Deutsche Industrie vernichtet 50.000 Stellen. IG Metall ruft erneut zu Warnstreik bei VW auf. Neue Vorschläge für Deutschland-Ticket sowie Rumänien rechter Protest nach Wahlannullierung. Die Chefs des kriselnden Güterverkehrssparte der Deutschen Bahn wollen deutlich mehr Stellen streichen als bisher angenommen. Die aktuellen Konjunkturprognosen führen dazu, dass wir bis 2029 von einem Verlust von 5.000 Arbeitsplätzen ausgehen, sagte DB Cargo-Chefin Sigrid Nikutta am Sonntag. Damit erhöhe sich die bisher erwartete Arbeitsplatzvernichtung infolge der Transformation von DB Cargo. Mit den Betriebsräten war bisher die Streichung von 2.300 Stellen vereinbart. Ein Großteil der zusätzlichen Arbeitsplätze soll in der Verwaltung wegfallen, aber auch der operative Bereich ist betroffen. Erreichen möchte das Nikutta vor allem über die natürliche Fluktuation, denn bereits 2024 seien rund 1000 Beschäftigte aus dem Unternehmen ausgeschieden, im Wesentlichen, weil die Babyboomer-Generation nun in Rente gehe.
Deutschlands Industrieunternehmen haben nach Berechnungen der Unternehmensberatung EY binnen eines Jahres rund 50.000 Stellen vernichtet. Der sogenannte Abbau bei Beschäftigungsverhältnissen habe sich seit dem Frühsommer zudem beschleunigt, teilte EY am Sonntag mit. Seit dem Vor-Corona-Jahr 2019 sei die Zahl der Beschäftigten in der Industrie unter dem Strich um 152.400 geschrumpft, berichtete die Beratungsfirma weiter. Der Umsatz der deutschen Industrie ging den Berechnungen zufolge von Jahresbeginn bis September um 4,2% gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurück. Besonders stark war der Rückgang demnach in der Elektrobranche, in der Autoindustrie und im Maschinenbau. Basis der Berechnungen sind Rohdaten des Statistischen Bundesamtes. Jan Brohr-Hilker von EY erklärte ferner, dass eine Aussicht auf einen Aufschwung fehle.
Der Tarifstreit bei VW spitzt sich weiter zu. Am heutigen Montag steht erneut ein flächendeckender Warnstreik an. In den Verhandlungen über Lohnkürzungen und Werksschließungen sind die Fronten verhärtet. In neun deutschen VW-Werken werde die Schichtarbeit früher beendet, hieß es. In Wolfsburg gehen am Montag die Gespräche der Tarifparteien weiter. Dort ist unmittelbar vor Verhandlungsbeginn eine Protestkundgebung geplant. Rund 100.000 Warnstreikende haben Anfang Dezember ein lautes Signal an die VW-Chefetage gesendet. Zukunft statt Kahlschlag, sagte Niedersachsens IG Metall-Verhandlungsführer Thorsten Gröger mit Blick auf den ersten Warnstreik Anfang dieser Woche. Wir werden nun am 9. Dezember nachlegen und so den Druck auf das Unternehmen am Verhandlungstisch erhöhen.
Im Ringen um die künftige Absicherung der Deutschlandtickets für Busse und Bahnen kommen weitere Vorschläge auf den Tisch. Das Ticket hat das Leben der Menschen im Land einfacher und günstiger gemacht und sollte erhalten und noch weiter verbessert werden, wurde Grünen-Fraktionsvize Julia Verlinden am Sonntag von dpa zitiert. Ein Vorschlag von SPD und Grünen im Bundestag sehe daher ein Streichen des Ablaufdatums der Ticketfinanzierung Ende 2025 vor. Unionspolitiker warfen der Restampel vor, mit Zusatzforderungen eine Einigung zu behindern.
Nach der Annullierung der Präsidentschaftswahlen in Rumänien wegen Vorwürfen russischer Einflussnahme hat der in der ersten Wahlrunde siegreiche extreme Rechte Calin Ceaușescu seine Anhängerschaft zu mobilisieren versucht. Ceaușescu erschien am gestrigen Sonntag trotz Absage der eigentlich für diesen Tag geplanten Stichwahl vor einem Wahllokal und prangerte einen Verfassungsbruch an. Vor dem Wahllokal demonstrierte eine kleine Menge gegen die Wahlannullierung. Größere Proteste im Land gab es jedoch nicht. Und das waren die Nachrichten auf Radio Lora München.
Werbung bei Lora. Am Dienstag, den 7. Januar 2025, gedenkt der Bund für Geistesfreiheit München den Opfern des Terroranschlags auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo. Im Münchner Rationaltheater treten am 10. Jahrestag des Anschlags der Kabarettist Hage Butzko und der Karikaturist Michael Heininger auf. Dienstag, 7. Januar im Rationaltheater Kleinhesselohr Straße 18. Los geht's um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.
Kaffee. Wir haben wieder Kaffee bei Lora. Endlich wieder Koffein. Vielen Dank an unseren neuen Unterstützer, der uns wach macht. Better Days Coffee, die Kaffeerösterei und Manufaktur, schickt uns erstklassigen Kaffee, den wir gerne weiterempfehlen. Ohne Aluminium verpackt und aus eigentümergeführten Farmen und Kooperativen. Also wach werden beim Radio hören mit Better Days Coffee. bestellbar unter www.betterdayscoffee.de.
Heute ist kein Arbeitstag, heute ist
Freitag! Solidarisch zusammenstehen für mehr Gehalt und Gerechtigkeit. Verdi München setzt sich ein und ist laut. Für euer Geld und gute Arbeit. Mach auch du mit. Gemeinsam sind wir noch lauter. Jetzt Mitglied werden unter verdi.de.
Lora München, das freie Radio.
Sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf der UKW-Frequenz 92,4 und fast rund um die Uhr auf DAB+.
Für die Menschen in Sendling ist sie ein zentraler Ort, die Stadtbibliothek mit der integrierten Münchner Volkshochschule am Harras. Hier kommen die BewohnerInnen aus zwei Stadtvierteln zusammen, aus Sendling und Sendling-Westpark. Egal ob groß oder klein, egal mit welchem Bildungs- und finanziellen Hintergrund. Aber der Erhalt dieser beiden Institutionen blieb lange ungewiss. Das Gebäude in der Albert-Roßhaupter-Straße muss saniert werden und die finanziellen Möglichkeiten der Stadt München sind knapp. Schon im Sommer hatte sich die Grün-Rosa-Fraktion im Stadtrat dafür eingesetzt, dass die Stadtbibliothek am Harras offen bleiben kann. Eine finanzielle Lösung sei nun gefunden, sagt die grüne Stadträtin Anja Berger.
Also das ist ja schon lange ein Thema, weil die ja auch sehr baufällig ist, sage ich jetzt mal, oder sanierungsbedürftig. Und da gab es eben die Einigung, dass wirklich überlegt worden ist, ob man sie verlegt oder verkleinert. Und das war dann bei uns in der Diskussion und wir haben uns stark dafür eingesetzt, dass es möglichst auch in dem Ausmaß, also so wie sie jetzt da ist, weil mit der Volkshochschule, mit der Bibliothek in ja auch in der Größe, dass das dann auch erhalten wird. Aber es war schon in der Diskussion. Der Grund ist, dass die Haushaltslage einfach wirklich nicht so einfach ist bei uns in der Stadt und dass das die Investitionskosten überhand nehmen, dass wir wirklich schauen müssen, was können wir uns noch leisten und wo müssen wir verschieben und wovon müssen wir auch Abstand nehmen.
Nun ist ja eigentlich Standort von Stadtteilbibliotheken doch wirklich extrem wichtig.
Ganz genau, das war ja auch meine und unsere Meinung, also auch Fraktion und auch der Bürgermeister, wir haben uns ja wirklich auch stark gemacht dafür, dass die an dem Ort die Bibliothek und die Volkshochschule wirklich ganz, ganz große Bedeutung hat und dass es dann auch mehr ist als nur Bücher ausleihen. Das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Treff. Da treffen sich alle möglichen Bevölkerungsschichten. Es gibt ganz tolle Programme. Das ist immer sehr, sehr gut besucht. Also da würde sich eine große Lücke entstehen, wenn das wegfallen würde.
Und dasselbe trifft auch auf die Volkshochschule zu.
Ganz genau, das ist ja auch eine große, tolle Synergie, die da entsteht. Ja, die kooperieren ja auch viel, die beiden Institutionen und es gibt ja Integrations- und Sprachkurse und das ist in der Verbindung ist das wirklich eine sehr, sehr gute Kombination. Und deswegen ist es auch wichtig, dass eben die Volkshochschule da eben bleibt. Denn das war auch in der Diskussion oder das war auch die Überlegung, ob man schafft, die Volkshochschule auszulagern und die Bibliothek verkleinert. Aber auch das ist jetzt vom Tisch.
Wie ist denn eigentlich die finanzielle Situation der Volkshochschule?
Also dieser Standort in Sendling, das läuft sehr gut und da kommen auch sehr viele Einnahmen rein durch die Kurse. Also da wäre es natürlich sehr gut, dass der auch dort erhalten bleibt, weil es einfach ein sehr gut gehender Standort ist.
Also es ist eine Lösung gefunden worden, das Gebäude wird saniert.
Ganz genau. Also es ist ja die Lösung, die angedacht war und die wird jetzt auch weiter verfolgt, dass man die bestehenden Stockwerke saniert und da ist ja auch einiges nötig und dass man ein Stockwerk drauf packt, also ein Stockwerk höher noch hat dann danach, also auch mehr Fläche und das kostet natürlich einiges, aber das ist, glaube ich, auch in dem Standort eine gute Sache, dass man da ja auch das möglichst gut ausnutzt.
Also bleiben beide Standorte erhalten.
Genau, beide Standorte erhalten und auch in dem Ausmaß, wie sie jetzt dort vorhanden sind und auch genutzt werden können.
Muss dann die Volkshochschule wie auch die Stadtbibliothek in den Zeiten der Sanierung umziehen?
Ja, da muss eine Lösung gefunden werden. Davon gehe ich jetzt mal aus. Man muss mal gucken, wie das dann auch geplant wird. Man kann ja auch dann teilweise während des Betriebs was schon erledigen. Aber da kommt dann erst die genaue Vorlage und der genaue Plan, der kommt Anfang des Jahres zu uns in Stadtrat und dann kann man da auch mehr drüber sagen.
Oder es wird in die HP8 verlegt.
Ja, der HP8, da gibt es ja auch, da gibt es ja auch Angebote von beiden. Also gibt es eine Bibliothek und auch die Volkshochschule. Aber der ist natürlich schon weit weg, vor allen Dingen die Menschen in Sendling-Westpark. das ist schon eine ganz schöne weite Strecke und die wird man damit dann nicht erreichen. Ich weiß es jetzt noch nicht, wie das Interim oder wie da die Zwischenlösung gedacht ist.
Soweit die grüne Stadträtin Anja Berger über den Erhalt der Stadtbibliothek und der Volkshochschule am Harras.
Greenpeace-AktivistInnen demonstrierten heute in den frühen Morgenstunden mit einer Projektion gegen den World NLG Summit in Berlin und den weiteren Ausbau von Hafenanlagen für den Import von Flüssiggas LNG nach Europa. An die Fassade des Luxushotels Adlon haben sie den Slogan »Sauberes Gas ist eine dreckige Lüge« projiziert. Die UmweltschützerInnen fordern einen schnellen Gasausstieg zum Schutz vor der Klimakrise. Im Hotel kommt die Gasindustrie und Lobby zu einem internationalen Vernetzungstreffen zusammen. Auf ihrer Champagnerparty schmiedet die Gasindustrie Pläne, wie sie ihr zerstörerisches Geschäftsmodell möglichst lange aufrechterhalten könne. Für Menschen, die weltweit heute bereits unter der immer schneller voranschreitenden Klimakatastrophe leiden, sei das ein Schlag ins Gesicht, sagt Mira Jäger, Energieexpertin von Greenpeace. Wir haben mit ihr gesprochen.
Diese Woche trifft sich die fossile Gaslobby, die Flüssiggasindustrie im Luxushotel Adlon in Berlin zum World LNG Summit. Das ist eines der großen Netzwerktreffen der Fossilindustrie, wo sie Pläne schmieden, wie sie weiter ihr dreckiges Geschäft ja auf Kosten von uns allen am Ende für die nächsten Jahre bis Jahrzehnte aufrechterhalten können.
Dagegen hat heute Greenpeace demonstriert.
Genau, Greenpeace hat heute in den frühen Morgenstunden eine Projektion an die Fassade des Hotels Adlon gestrahlt. Dort war ein Bohrturm, ein Gasbohrturm zu sehen und darunter der Slogan »Sauberes Gas ist eine dreckige Lüge«. Und das ist nämlich die Message, die bei allen Menschen ankommen muss. Wir dürfen nicht weiter in fossile Energien investieren, wir dürfen die Konzerne nicht weiter machen lassen, sondern wir müssen alle Kraft darauf verwenden, jetzt den Schwenk zu erneuerbaren Energien hinzukriegen, eine sozial gerechte Wärmewende einzuleiten. Darum muss es gehen, nicht um die Profitinteressen einzelner Konzerne.
Um was geht denn im Einzelnen?
Es geht um den Import von Flüssiggas hier in Deutschland. Auf dem Summit treffen sich deutsche Konzerne wie die Sefe, wie RWE, aber auch natürlich die Konzerne, die in anderen Ländern dann den Export gestalten, Shell, Total Energies und andere. Aber auch die ganze Industrie, die für den Transport des Gases zuständig ist, ist dort auf dem Summit vertreten, gemeinsam mit Lobbyorganisationen, Finanzinstituten, die das Ganze finanzieren, PolitikerInnen, auch Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministerium sind da. Also wirklich eine ganz unschöne Mischung an Akteuren, die sich da absprechen, wie weiter in fossiles, dreckiges Gas ausgebaut und investiert werden soll.
Wobei natürlich auch noch zusätzlich dieses Flüssiggases aus Dreckling in den USA stammt.
Genau, also vieles des Gases, was wir in Deutschland und Europa importieren, kommt aus den USA, wird dort mit der extremen gesundheits- und umweltschädlichen Methode Fracking in der Regel gewonnen. Diese Methode haben wir in Deutschland aus guten Gründen verboten und es ist absolut zynisch, dass wir jetzt dieses Gas dann von woanders importieren und so ein bisschen wie aus dem Augen, aus dem Sinn und nicht drum scheren, was für Schäden das bei anderen Menschen und in der Umwelt anderswo anrichtet. Ich muss dazu sagen, große Teile des Gases, was in Deutschland ankommt, also direkt an den Terminals in Deutschland, ist Fracking-Gas aus den USA. Gleichzeitig wird auch immer noch über andere europäische Häfen auch russisches LNG importiert. Das heißt, wir importieren von diversen problematischen Gegenden, auch aus Katar etc. wird Gas importiert. Das ist eins nicht besser als das andere.
Und dazu kommen die Probleme mit den Lieferketten.
Die
Lieferketten sind natürlich ein Problem insofern, als dass ganz viel Methan, aus dem das Flüssiggas am Ende besteht, auch auf dem Weg entweicht. Und man muss dazu wissen, dass Methan über 20 Jahre betrachtet über 80 Mal so klimaschädlich ist wie CO2. Das heißt, es ist ein wahrer Klimakiller.
Jetzt gibt es noch diese Auswirkungen aufs Klima, die fossile Energie hat. Zusätzlich bringt auch noch die Nutzung von Flüssiggas eine ganze Reihe von Sicherheitsrisiken. Welche sind das?
Fossiles Flüssiggas ist ein sehr leicht entzündliches Gas, das ist eben Methan. Wenn da ein Funken rankommt, kann es zu extremen Explosionen auch kommen. Das heißt, diese ganze Transportinfrastrukturkette ist mit extremen Risiken behaftet. Es gab beispielsweise 2004 in Algerien einen schweren Unfall an einer LNG-Anlage, wo aufgrund von Materialversagen eine Explosion in einem Kessel stattgefunden hat, was am Ende zum Tod von 27 Menschen geführt hat. Und das ist ein Beispiel von vielen Unfällen, die in dieser Industrie passieren. Das einzig sichere ist, aus dieser Nutzung von fossilem Flüssiggas auszusteigen, keine neuen Export- und Importterminals zu bauen, sondern eben den Shift weg von fossilem Gas hin zu erneuerbaren Energien zu machen.
Bleibt man bei den Sicherheitsrisiken. Gibt es denn keine Standards, die die Sicherheit gewährleisten?
Es gibt gewisse internationale Standards, aber auch wenn die mit der Zeit durchaus mal angepasst wurden, zeigt sich dann in der Realität, dass die Unfälle trotzdem noch passieren. Das heißt, da gibt es massive Mängel in diesen Sicherheitsstandards und am Ende bleibt eben, dass die einzige Sicherheit, die wir wirklich kriegen können, ist raus aus fossilen Energien.
Soweit Mira Jäger, Energieexpertin von Greenpeace, über die Hintergründe der heutigen Protestaktion gegen den weiteren Ausbau von Hafenanlagen für den Import von Flüssiggas.
Veranstaltungshinweise. Präsentiert von In München.
Bleiben wir beim Gas. Hier sind einige Veranstaltungshinweise zum Thema Gasbohrungen in Bayern. Im Zusammenhang mit der Gaserkundungsbohrung in Reichling, und das ist das Aufsuchungsgebiet zwischen Lech und Ammersee, sind in München und Reichling folgende Veranstaltungen geplant. Am morgigen Dienstag, den 10.12., gibt es im Münchner Zukunftssalon in der Goethestraße 28 und über Zoom online den Hybridvortrag Erdgas am Ammersee. Was fossile Unternehmen planen und was wir dagegen tun können. Beginn ist um 19 Uhr. Am Freitag, den 13.12., ist dazu um 18 Uhr ein Lichterspaziergang in Reichling geplant. Dann gibt es noch am Tollwood folgende Veranstaltungen. Am 19. und 20.12. jeweils um 14 Uhr Chorgas. Bürgerinnen und Bürger aus dem Erdgasaufsuchungsgebiet zwischen Lech und Ammersee sprechen für den Schutz ihres Trinkwassers und der FFH und Artenschutzgebiete am Lech.
Man kann es mit dem schönen Einheitsdesign der DDR der 70er und 80er Jahre auch auf die Spitze treiben. Der Dresdner Streetart-Künstler Milchmann macht genau das. Er nimmt Ostprodukte als Steilvorlage für seine Kunst und macht etwas Neues draus. Das findet sich dann im Straßenbild der Dresdner Neustadt wieder und schafft es manchmal sogar in die Galerien der Stadt, etwa am vergangenen Wochenende in die Kunsthofpassagen in der Görlitzer Straße in Dresden. Jens Steiner vom Dresdner Coloradio hat mit dem Milchmann über sein künstlerisches Lebenswerk und die Entwicklung der Street-Art-Szene in Dresden gesprochen.
Wer in Dresden durch die Dresdner Neustadt läuft, hat vielleicht schon so Street-Art-Exponate mit milchig-weißen Outlines gesehen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die vom Milchmann sind, ist gar nicht so unwahrscheinlich. Und den Milchmann habe ich hier jetzt live on air. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo Aspar.
Was ist dein Lebenswerk?
Mein Lebenswerk ist, Leuten Freude zu bringen mit alten DDR-Bildern aus den 70ern, mit Spielzeugbildern aus den 70ern.
Also Retro-Propaganda-Hype?
Ja, auf jeden Fall.
Wie kommt es dazu?
Ich bin DDR-Kind und fand das immer schon lustig. Ich habe früher Konzertposter gemalt für Bands. Dann ist das langsam ins 3D umgestiegen, also dass man gebastelt hat. Und danach ist eigentlich der Groschen irgendwann gekommen, dass das ganze Spielzeug, was man so zu Hause gesammelt hat aus den 70ern, warum soll man da nicht raus Streetart machen? Inzwischen sind das Designobjekte und halt viel Streetart, was halt auch viele alte Leute wieder reanimiert, die halt sagen, oh, das kenne ich noch aus meiner Kindheit. Genau, das sind die lustigen Sachen, wenn du beim Augenarzt sitzt und dein Augenarzt meint es, wenn man sich drüber hält kurz, ja genau, dann freue ich mich, das sehe ich wieder aus meiner Kindheit Sachen.
Was ist das Besondere an diesem DDR-Einheitsdesign? Da gab es ja sogar richtige Bildbände gleich nach der Wende. Entsinne ich mich aus dem Taschenverlag, gab es so ein SED-Bildband, nannte sich Schönes Einheitsdesign. Was ist das Besondere an dem Design der DDR-Zeit?
Wenn man das jetzt wirklich knallhart hinlegt, aus den 70ern DDR-Lampen, Plastelampen, Deckenlampen. Die wurden selbst in den Westen, aus dem Westen kamen die Leute und haben das gekauft, weil das ist im Gegensatz zu dem dänischen Zeug oder zu dem französischen oder zu dem westdeutschen Metallzeug, das hat einfach einen eigenen Stil, was die bis heute noch nie kopiert haben, wie ich witzig finde.
Und wie gehst du dann daran mit deiner Kunst?
Das muss passen. Also du hast zum Beispiel in DDR Plastemännel, wo du halt denkst, cool, da passt halt ein DDR-Lampenschirm drauf, dann guckst du dir das an und findest das schön. Das reicht ja meistens zu. Ja, da gibt es weder eine Idee noch sonst irgendwas, das fliegt einfach zu, du guckst halt zwei Bilder an, schiebst die geistig kurz zusammen durch Zufall und zack, oh, lustig, neues Bild.
Der Milchmann reanimiert alte Ossis mit ihrer Ästhetik und gibt noch ein Tüpfelchen oben drauf. Aber wie ist das für jüngere Leute? Kriegst du von denen manchmal auch so Feedback, die mit DDR, mit Osten und so überhaupt nichts mehr am Hut haben, außer dass es so alte Kamellen ihrer Großeltern, bestenfalls Eltern sind?
Das Feedback gibt es von vielen jungen Leuten, auch gestern gerade, wo wir im Kunsthofpassage eine Ausstellung hatten. Da sagen die Leute halt, die erkennen das ja nicht, weil du eine Maske auf hast, aber die bedanken sich für die lustigen bunten Bilder auf der Straße. Da geht es noch nicht mehr um den Effekt, dass sie den Background gar nicht kennen. Das ist halt was Schönes eigentlich. Das ist wieder dieses Pop-Art-Zeug oder DDR-Pop-Art eher.
Ist das dein Spezialgebiet oder gehst du manchmal über diese Ostgrenzen hinaus von der Ästhetik und machst auch andere Sachen?
Ein bisschen über die Ostgrenze kann man rausgehen. Das ist dann meistens inzwischen ist das... Ich bastel aus Barbie-Ken-Puppen mit einem 3D-Druckkopf von David Hasselhoff, David Camp David-Puppen. Dann gehen wir halt wir nehmen halt die westdeutsche Puppe und wir können die nochmal neu upcyclen, ganz einfach. Und es ist noch was Schärferes draus geworden. Oder was hat gestern jemand bei der Ausstellung gesagt? Die Puppen sind ja drüber. Ich so, genau das ist das Level, die sind so dermaßen drüber, deswegen sind die schon wieder so viel lustig, weil da ist von 14 Puppen sind 14 verschiedene Puppen inklusive 14 verschiedenen Packungen und Inlays drin. Das ist einfach nur, wenn man das in einer Reihe sieht, ist das einfach nur lustig. Witzig.
Und David Hasselhoff hat ja auch irgendwie eine sächsische Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob du darum weißt, aber der war auch in Städten wie Leipzig zu Gast. Nicht nur im Glitzer-Blinker-Anzug auf dem Brandenburger Tor, sondern auch in Leipzig ist nachgewiesen, dass er sich da aufgehalten hat. Hast du mal David Hasselhoff live getroffen?
Nö, leider nicht. In den 90ern war es zu heavy, heute wäre es zu lustig, weil heute wäre eher der Gag, dass man, ich habe auch zwei spezielle David Hasselhoff-Puppen, dass man die dem einfach zeigt.
Wie läuft so ein Arbeitstag beim Milchmann ab?
Ja, wir gehen erstmal normal arbeiten, 8 Stunden. Und dann haben wir entweder einen Haufen Freizeitentag über oder es kommt halt irgendwas durch Zufall zugeflogen, wo man sagt, oh, das bastel ich jetzt erstmal fertig und freut sich dann nach 2 Stunden oder nach 2 Minuten. Das kommt immer drauf an, wie lange das dauert. Und dann freut man sich halt so. Da meint man, oh cool, das ist ein Level. Jetzt haben wir das nächste Streetart-Zeug oder das nächste Design geschaffen. Da können wir jetzt erstmal wieder notfalls einen Monat damit rumbasteln, weil du kannst ja die Farben nochmal ändern und alles oder irgendwelche andere Köpfe drauf machen. Es geht immer erstmal notfalls, um durch Zufall zu finden, ein Grundmodell.
Früher stand auf den Milchpackungen mal drauf, Quelle der Gesundheit. Nun verleihen wir mal dem Milchprodukt Flügel und dem Milchmann auch und lassen ihn mal raufgucken auf die Street Art und Graffiti-Szene in Dresden, vor allem in der Dresdner Neustadt. Was ist da gerade los? Was passiert da gerade? Was ist da passiert in den letzten Jahrzehnten?
In den letzten Jahrzehnten ist eigentlich ziemlich viel passiert, auch über Spike mit NDK und mit Slider. Die haben eigentlich die Stadt ziemlich gut zugemalt. Es gibt auch jüngere Kollegen oder jüngere Graffiti-Leute oder Streetart-Leute, die machen auch, das liegt immer im Auge des Betrachters. Ich finde zum Beispiel auch, die schönste Streetart ist eigentlich eine Rose auf der Straße oder ein Blatt, weil das meistens von der Natur kommt, wenn das irgendwas zusammenbastelt, die Natur. Also es kann auch mal ein ganz einfacher Strich sein oder sowas. Da gab es auch jemanden, der hat auf Ziegelsteine wie eine Qualle gemalt runter. Ich so, ist doch völlig, völlig hübsch. Das ist, wie gesagt, immer auch das Betrachtet. Ich, für meinen Teil, mein Zeug soll mir eigentlich zum Feierabend einfach gefallen und mehr nie.
Dann würde ich sagen, weiterhin viel Erfolg beim Beglücken und Reanimieren der Dresdner Stadtbevölkerung, der Älteren und der Jüngeren mit deiner Kunst, mit diesem kleinen Touch von früher. ja, Hut ab von deiner Arbeit. Danke, dass du hier warst.
Dankeschön.
Soweit Jens Steiner vom Dresdner Coloradio über die Entwicklung der Street-Art-Szene in Dresden.
Es begab sich, etc., etc. Märchen und Weihnachtsgeschichten beginnen so. Heute eine etwas andere Weihnachtsgeschichte von aufgehenden Lichtern und gottgleichen Gestalten.
Und es begab sich in der Zeit der großen Irrungen und Wirrungen.
Aha, die Geschichte spielt also jetzt und heute.
Da ging nicht im Osten, sondern im Westen jenseits des großen Teichs ein strohblondes Licht auf.
Ah, strohblondes Licht im Westen. Und was ist das?
Ein großer Mann ist aufgetaucht, der wird die Welt verändern. Ah. Von ihm ging dieses Leuchten aus.
Je, ein großer Mann, der die Welt verändern wird, verschonen Sie mich damit, davon gab und gibt es schon viel zu viele.
Und die Menschen dieses Landes jenseits des großen Ozeans pilgerten zu ihm und huldigten ihm, auch die Frauen, denen er sich ganz besonders in seiner ihm genehmen Art und Weise annahm.
Huldigung!
Huldigung! Huldigung! Huldigung! Huldigung!
Und für was wird er denn gehuldigt?
Dass er sein Land größer und auch gesünder machen wird und gegen allen Ungemach und jedes Übel verteidigen wird.
Ja, jeder, der so, oder fast alle, die sowas sagen wollen, nur für sich was dabei raushauen, so viel wie möglich nur für sich, aber sagen immer, dass es für die anderen ist.
Er wird Frieden bringen. In kürzester Zeit wird es keinen Krieg mehr geben. Und die Friedensruhe wird herrschen auf Erden.
Friedensruhe? Ich glaube eher, dass es sich um Grabesstille handeln wird.
Und alle seine Gläubigen werden frohlocken, 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 frohlocken.
Ich meine also, wenn Grabesstille herrscht, sind alle zu Engeln geworden und himmeln die große, strohblonde, leuchtende Gottgleichheit an.
Und aus aller Herren- und Frauenländer werden sie in das große Land jenseits des großen Teichs pilgern und ihm huldigen.
Ja, das mit dem Huldigen haben wir schon gehabt. Aber wie wird es denn den Menschen ergehen in diesem gelobten Land?
Sie werden billigen Strom, billiges Gas und ganz viel Kohle haben, Arbeit ohne Ende und im Geld schwimmen.
Und dann kommt die Klimakatastrophe und ein Superhurrikan nach dem anderen wird den ganzen Wohlstandsplunder hinwegfegen und schwemmen samt den frohlockenden Huldigern.
Die strohblonde Leuchte kann mit solchen Erscheinungen umgehen und wird den Hurrikan mit atomaren Waffen in alle Winde zerstreuen.
Ja, er ist denn bei der Wirklichkeit angekommen mit Atombomben gegen einen Hurrikan. Und was ist mit dem steigenden Meeresspiegel?
Der steigende Meeresspiegel führt doch dazu, dass mehr Grundstücke einen Meeresstrand haben. Das wertet diese ja auf. So hat es der gottgleiche, strohblonde Übervater von sich gegeben.
Diesen Blödsinn glaubt ihr? Wenn der Meeresspiegel steigt, verschwindet Landfläche, ja ganze Inseln. Da ist er nicht mehr mit Strand oder irgendetwas Ähnliches, nichts mehr.
Ja, mei, wie sagt der Franke? Hirschmaß Hirnroh.
Aha, Hirn runterschmeißen, habe ich das richtig verstanden? Ja, Hirn brauchen wir. Aber bei dem gottgleichen Strohblonden hebt das vermutlich auch nichts. Beim gottgleichen Strohblonden hebt das eh nichts mehr, aber ganz... Vielleicht, eventuell ja, vielleicht bei seinen Gläubigen.
Monans, na, wir werden ja singen. Bis dahin hilft uns ja vielleicht, na, nicht Gott vertrauen, sondern Vertrauen in die Menschheit.
Ja, Vertrauen in die Menschheit, das brauchen wir auch, wenn es dann noch eine Menschheit gibt, denn das schaut alles aus wie Dummköpfe. Aber Glück brauchen wir trotzdem, also viel Glück.
Ja, hoffen wir, dass der Glaube an die Menschheit trägt und sich nicht als Illusion erweisen wird. Spätestens zur nächsten Weihnachtszeit wird es eine Fortsetzung geben.
Lora München, die lange Nacht für Kopf und Bauch. Unsere Vorschau auf das Programm von morgen.
Ab 16 Uhr beginnen wir mit Jazz and More. Anschließend um 17 Uhr hören Sie trotz alledem. Das Netzwerk Saubere Energie und München Zero informieren über ihre Arbeit und über wichtige klimapolitische Ich bin gerade auf Sendung, ja. Informieren über ihre Arbeit und wichtige klimapolitische Veranstaltungen im Jahr 2025. Um 18 Uhr folgt dann das Lora-Magazin, wie immer mit aktuellen Themen und Meinungen. Unter anderem sprechen wir mit Stefan Dünnwald vom Bayerischen Flüchtlingsrat über die Bezahlkarte für Geflüchtete und darüber, wie man ganz legal das Bargeldlimit der Karte in Höhe von 50 Euro umgehen kann. Ab 19 Uhr sendet das Portal Migration. Von 20 bis 21 Uhr sind dann die Kollegen von den Freien Radios on Air. Anschließend hören Sie ab 21 Uhr unsere griechische Redaktion. Nach den Spätnachrichten um 22 Uhr geht es weiter mit der armenischen Musiksendung. Anschließend beschließt um 23 Uhr das Lauschlabor mit Fusion oder so das Lora-Programm vom morgigen Dienstag.
Wer möchte, dass neben Staats- und Kommerzfunk eine demokratische Medienalternative für den Raum München bestehen bleibt, muss heute etwas dafür tun und nicht erst dann, wenn es schon zu spät ist. Werden Sie Mitglied im Lora-Förderverein für nur 60 Euro im Jahr oder spenden Sie uns. Mehr Infos unter www.lora924.de oder 089 480 2851. www.lora924.de oder 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu. Freiheit hat ihren Preis.
Egal woher du kommst, wenn du schwarz bist, bist du Afrikaner. Der Panafrikanismus ist eine politische, philosophische, kulturelle und soziale Bewegung, die sich für die Verteidigung der Rechte des afrikanischen Volkes und die Einheit des afrikanischen Kontinents unter einem einzigen, souveränen Staat für alle Afrikaner sowohl in Afrika als auch in der Diaspora einsetzt. Ein Beitrag unserer Kollegen von Radio Onda.
Der Panafrikanismus ist eine politische, philosophische, kulturelle und soziale Bewegung, die sich für die Verteidigung der Rechte des afrikanischen Volkes und die Einheit des afrikanischen Kontinents unter einem einzigen souveränen Staat für alle Afrikaner, sowohl in Afrika als auch in der Diaspora einsetzt. Die panafrikanistische Theorie wurde vor allem von Afrikanern aus der amerikanischen Diaspora, Nachfahren von Versklavten wie William Du Bois oder Marcus Garvey und anderen entwickelt. Später wurde sie von auf dem Mutterkontinent geborenen Afrikanern wie Kwame Nkrumah, der zwischen 1960 und 1966 Präsident von Ghana war, in die Politik eingebracht. Fernando ist ein kubanischer Panafrikanist, Basketballspieler, Hip-Hopper, Künstler und Aktivist der vierten panafrikanistischen Internationale. Sein schwarzer Einfluss liegt in seiner Familie.
Meine ersten Ideen stammen von meinem Vater. Er war Künstler, ein afrokubanischer Mann, der sehr stolz auf sein Schwarzsein war, und er hat mir das von klein auf nahegebracht. Viele meiner Brüder gingen nach New York, als ich ein junger Mann war, und kam dann zurück, beeinflusst von der Rasta-Kultur. Und dann, meine erste Liebe gilt dem Basketball und von da bin ich dann zum Hip-Hop gekommen. Und als ich anfing, bestimmte Texte zu hören, wurde ich neugierig und wollte wissen, was sie meinen, wenn sie von Rot, Schwarz und Grün sprechen.
Der Panafrikanismus als Ideologie und politische Philosophie hat seinen Ursprung in den Abgründen der Sklaverei während der europäischen Kolonisierung Amerikas und Afrikas und des abscheulichen transatlantischen Handels mit Menschen. Er hatte seinen Ursprung sowohl an der afrikanischen Küste, in den Sammelstellen für menschliche Ware, als auch in den Lagern, in denen die Gefangenen in Quarantäne gehalten wurden, um auf die Sklavenschiffe zu warten. Auf der anderen Seite, auf dem amerikanischen Kontinent, kam es zu Widerstand, Aufständen und Flucht von den Plantagen in die Berge, weit weg von der Kontrolle der Sklavenhalter und der Kolonialherrschaft. Dort konnten sich die Entflohenen, die sich bereits selbst als Maroons bezeichneten, in selbstorganisierten Gemeinschaften niederlassen, die als Palenques, Kumbes, Quilombos oder Mambises bezeichnet wurden. Historisch gesehen hat es immer rebellische Schwarze gegeben. Schwarze Völker haben ihre eigene revolutionäre Tradition. Es gibt Unterlagen über verschiedene Aufstände und Prozesse in Abya-Yala in Lateinamerika. Wie Palenque de San Basilio mit Benco Biochius in Kolumbien, die als erste freie Siedlung Südamerikas gilt. Oder Yanga, ein versklavter Mann aus dem heutigen äquatorialafrikanischen Gabun, und 1610 einer der ersten aufständischen Sklaven in Mexiko. Die Geschichte von Zumbi und Dandara im brasilianischen Quilombo de Palmares. Es gibt weitere Befreiungs- und Aufstandsüberlieferungen aus Ecuador, Peru und anderen Ländern. In Jamaika kam es bereits um 1700 zu Aufständen von Flüchtlingen, die in den Blauen Bergen rebellische Gemeinden gründeten. In Haiti fand zwischen 1793 und 1804 die erste erfolgreiche schwarze Revolution statt. All diese Beispiele geben den schwarzen Völkern bis heute Hoffnung und Ermutigung. Abui Nfubea, ein spanisch-äquatoguineischer Journalist und Generalsekretär der 4. Panafrikanischen Internationale, reflektiert über den historischen und fortdauernden schwarzen Kampf.
La gente no lucha por la opresión.
Menschen kämpfen nicht wegen Unterdrückung, sie kämpfen für Hoffnung. Wenn man den Menschen also ein wenig Hoffnung gibt, werden sie kämpfen. Nach der Theorie des Klassenkampfes werden sich die Menschen erheben, wenn ein Maß der Unterdrückung überschritten wird. Das ist nicht wahr. Wenn das so wäre, dann würde sich die schwarze Bevölkerung in Afrika bereits erheben. So ist es aber nicht.
Blue Mountains, die blauen Berge. Diese jamaikanische Region ist nicht nur der Geburtsort des Rastafarianismus, sondern auch der Geburtsort eines der bedeutendsten panafrikanischen Helden und Aktivisten der Welt, Marcus Garvey. Marcus Musaya Garvey wurde am 17. August 1887 in St. Anne's Bay, Jamaika, geboren. Als Sohn einer Hausfrau und eines gelernten Maurers besaß er eine große Bibliothek. Seine autodidaktische Ausbildung als Druckmeister und Journalist ermöglichte es ihm, früh auszuwandern und sich über die miserablen Arbeitsbedingungen der Schwarzen in den meisten Teilen Amerikas zu informieren. 1914 gründete Marcus Garvey in Jamaika zusammen mit seiner ersten Frau, Amy Ashwood, die Universal Negro Improvement Association, UNIA. Die UNIA war eine universelle panafrikanistische Organisation, die das Leben der schwarzen Gemeinschaften in allen Bereichen Wirtschaft, Identität und Kultur verbessern wollte. Ihr Projekt wurde in dem Slogan One God, One Aim, One Destiny zusammengefasst, ein Gott, ein Ziel, ein Schicksal. In nur 5 Jahren wurde sie zur einflussreichsten schwarzen Organisation der damaligen Zeit. Sie war eine der tragenden Säulen für die Verbreitung von Ideen zur Bejahung von Schwarzsein, Selbstbestimmung und schwarzem Stolz. Aus ihr gingen Mitte des 20. Jahrhunderts verschiedene Bewegungen hervor, wie Black Power, die Black Panther Party, Bürgerrechtsbewegungen und sogar Unabhängigkeitsbewegungen in Afrika, sowie internationale schwarze Solidaritätsbewegungen, wie die Free Mandela-Bewegung in Lateinamerika. Yvette stammt aus Izabal im Nordosten Guatemalas. Sie engagiert sich in der panafrikanistischen Bewegung und spricht über ihre familiären Erfahrungen.
Da ich zu Hause in einer schwarzen Familie aufgewachsen bin, gab es bestimmte Bräuche, zum Beispiel soziale Bräuche für das Zusammenleben, wie wir das Essen miteinander teilen. In meiner Familie haben wir immer eine afrikanische Sicht auf die Dinge gehabt.
Seit Oktober 2006 existiert die panafrikanistische Bewegung Vierte Internationale Garveyista Cimarron Rastafari Womanist. Sie wurde in Madrid, Spanien, als politisches Instrument für die spanischsprachige schwarze Welt gegründet. Mit dem Verständnis, alle wir Schwarzen sind Afrikaner und wir freuen uns darüber. Black is beautiful. Panafrikanisten in der spanischsprachigen Welt repräsentieren heute Millionen von Menschen in Afrika, Europa und Amerika, einschließlich der Karibik. Dana, eine panafrikanistische Frau, lebt in einem Dorf in der Provinz Rio Negro in Patagonien, Argentinien, ist Lehrerin und erzählt, warum sie in der panafrikanistischen Bewegung ist.
Ich bin in dieser Organisation.
In diesem Punkt sind wir uns zum Glück sehr einig. Ich bin in dieser Organisation, weil ich erkannt habe, dass es die einzige Bewegung ist, die eine Berufung zur Macht hat. Das heißt, es ist eine Organisation, die die endgültige Befreiung der schwarzen Menschen in der Welt anstrebt. Zumindest die einzige, die ich in Argentinien kenne.
Liberación definitiva del pueblo negro en el mundo.
Für weitere Informationen über die vierte panafrikanistische Internationale besucht gerne die Website reparacionafricana.blogspot.com.
Sie hörten einen Beitrag unserer Kollegen von Radio Onda über die Internationalität von Panafrikanismus.
Das LoRa-Programm oder einzelne Beiträge gefallen oder Sie Kritik üben wollen am Gesamtprogramm oder an einzelnen Beiträgen, dann schreiben Sie uns Ihre Meinung unter kritik@lora924.de. Jetzt um 19 Uhr geht es weiter mit dem Münchner Forum. Das Thema heute, die langwierige und kostspielige Sanierung des Gasteigs. Ab 20 Uhr hören Sie die Critical American Voices. Entschuldigung. Und um 21 Uhr geht es weiter mit Bernamer Kurdi der deutsch-kurdischen Redaktion, gefolgt vom Blickpunkt Balkan mit Beiträgen aus Südosteuropa. Und nach den Spätnachrichten um 22 Uhr beendet der Folkmix das LoRa-Programm vom heutigen Montag. An der Technik begleitet sie auch noch für die weiteren Stunden. Vielen Dank dafür, Wolfgang Ulbrich. Dankeschön, Wolfgang. Verantwortlich für die Sendung war Walter Heindl. Am Mikrofon verabschieden sich
Robert Valentin Hofmann
und Tina Baginski und wünschen Ihnen weiterhin einen interessanten Montagabend bei LoRa München. Bleiben Sie dran.
Programmhinweise.
Die Sendung Folk und Weltmix gibt es jeden dritten Montag im Monat von 22 bis 24 Uhr bei Radio LoRa auf UKW 92,4 im Livestream und über DAB+. Ihr hört bunt gemischte Höhepunkte der Folk- und Weltmusik aus München und der Welt. Folk und Weltmix am dritten Montag im Monat bei LoRa München.
Die Wellenreiterin.
Die Frauensendung bei Radio Lora München gibt's jeden fünften Donnerstag im Monat um 21 Uhr.
Wir stellen außergewöhnliche Frauen vor, die sich hier und anderswo engagieren und präsentieren weibliche revolutionäre Gedanken der Vergangenheit und Gegenwart.
Die Wellenreiterin, jeden fünften Donnerstag um 21 Uhr.
Das Graphophon. Wer nicht lesen will, kann hören. Die Literatursendung bei Radio Lora München gibt's jeden fünften Freitag im Monat um 20 Uhr.